Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast. Heute mal wieder eine Dental Late Night Show mit Dr. Stefan Helker von der Denta 1 Klinik und mir, Christian Henrizi, der Opti Health Consulting. Heute sprechen wir über den dritten Teil der 6 Pfeiler von High Performance. Mensch, was ein Zungenbrecher. Und hier heute über die letzten 2 Punkte, die wir noch nicht besprochen haben. Das sind zum einen berufliche zahnärztliche Habits und Skills und abschließend Business unternehmerische Habits und Skills. Ja, ich würde sagen, die Themen sprechen für sich. Ich kann später bei den Themen nur wenig sagen, weil die Tonaufnahme sehr verzögert war. Sprich, Stefan hat geredet und ich habe nichts gehört. Aber das komplette Tonmaterial ist da. Ich habe einfach dann nichts gesagt, weil ich seine Zusammenhänge nicht direkt oder nur mit sehr viel Zeitverzögerung, teilweise mehrere Minuten, verstanden habe. Also nicht wundern, dass es mehr eine Monologfolge von Stefan dieses Mal ist. Aber insgesamt, glaube ich, sind das wieder sehr, sehr viele Details von einem sehr, sehr guten 4- oder 5-Stunden-Vortrag von Stefan. Und ja, ich glaube, da kann man auch hier wieder viel von lernen. Also, auf geht's in diese Episode. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Christian Henrizi. Hi Stefan.
So, servus.
Na? Ich habe lange nicht mehr gefragt, wie viele Implantate hast du heute gesetzt? Oder ist heute kein Setztag?
Ja, gar keine, weil wir immer montags jetzt machen und das ist mein Meeting-Tag. Aber ich habe letzte Woche irgendwann mal so einen Tag gehabt mit über 30 wieder.
Ja, irre.
Morgen habe ich auch wieder Behandlung. Ich weiß aber nicht, wie viel ich habe, ehrlicherweise. Ich guck immer erst morgens in den OP-Plan.
Ja, sehr gut. Ja, Stefan, da sind wir wieder und wir haben endlich den lang erwarteten dritten Teil unserer 6 Pfeiler von High Performance. Den haben wir ja im November angefangen, wollten 2 Teile daraus machen und ja, dadurch, dass wir eine gewisse Tiefe auch angenommen haben, sind wir ein bisschen zeitlich auf einen 3-Teiler gegangen. Und heute kommen die letzten beiden Sachen. Das sind einmal die beruflichen, zahnärztlichen Habits und Skills und der letzte Pfeiler sind die Business, unternehmerischen Habits und Skills. Ja, willst du noch irgendwie was sagen, bevor wir da reinstarten oder sollen wir direkt reingehen?
Ist ja nicht jeder, der jetzt heute hört, hat die ersten beiden Folgen gehört.
Recht hast du.
Vielleicht nochmal einmal, um das Ganze ein bisschen zu framen. Es geht so ein bisschen um das Thema, wie bekommt man High-Performance-Ergebnisse, so ein bisschen, wenn man Bock hat, Gas zu geben im Leben, welche Pfeiler sind wichtig, die man aktiv gestalten sollte. Ja, und da haben wir in der vorletzten Folge, oder eigentlich ist nicht die vorletzte, dazwischen waren ja die Jahresfolgen mit den Zielen, aber in dem ersten Teil haben wir so ein bisschen über das Thema persönliche Weiterentwicklung gesprochen, also sprich dein Inneres, und über Energie und Gesundheit als die Grundpfeiler. Wenn du das nicht hast, genau, dann wird alles andere sehr, sehr schwierig. Dann haben wir eine Folge gemacht, wo es um das Thema Beziehung und Netzwerk geht und über generelle Habits und Skills, also die kleinen Gewohnheiten im generellen Leben, die einen effizienter, effektiver und einfach besser machen.
Genau.
Und heute werden wir uns mal ganz spezifisch das anschauen, was, also das ist ja auch immer so ein bisschen mein eigenes Ding, also das Framework ist natürlich jetzt kein, weiß ich nicht, Framework von Tony Robbins, sondern es ist kuratiert aus meinen 10, 15 Jahren, wo ich das jetzt mache und wo ich gemerkt habe, okay, das sind so die Sachen, worauf es für mich zumindest ankommt. Und das ist jetzt einmal die fachlichen Skills, also wirklich am Stuhl, jetzt ist wirklich sehr zahnarztspezifisch oder oralchirurgisch spezifisch, beides. Und dann General Business. Worauf musst du da achten, wenn du sagst, du möchtest nicht nur Zahnarzt sein, sondern auch ein erfolgreicher Unternehmer? Ja, und da gucken wir uns ein paar Pfeiler an und du kannst wieder picken, was dich interessiert. Also der Christian kriegt gleich ein Menü. Mhm. Und wir werden uns aus diesem Menü, weil es ist ein Vortrag, der eigentlich über 5, 6 Stunden geht, da wird er sich die interessantesten Sachen gleich rauspicken.
Nee, super. Ich habe das zwischenzeitlich auch schon mal so ein bisschen durchgescrollt, dass jemand, der heute zuschaut, also der es nicht nur hört, dann uns so ein bisschen folgen kann. Das heißt, wir sind jetzt auf dem 5. von 6. Pfeil hängen geblieben und dann gehen wir mal rein. Ich entteile, lieber Stefan, und du kannst gerne teilen und dann suche ich mir da doch mal ein kleines Menü zusammen.
Okay, ja, also hier geht es so ein bisschen darum, work smarter and harder as a dentist. Ich bin ein großer Fan von nicht nur Smart Work, sondern auch Hard Work. So beides in Kombination passt immer am besten zueinander. Hm. Smart Work pairs best with Hard Work. Ja, und dann haben wir hier diese 7 Punkte. Hast du dir das vorher angeschaut?
Wir sind da gemeinsam durchgegangen. Also diese 7 Punkte. Ich darf mir wie immer 2 aussuchen und da gehen wir rein. Ne?
Du kannst dir, glaube ich, auch 3 aussuchen. Ich meine, dass jetzt hier nicht, die sind nicht ganz so umfangreich wie einige der ersten.
Ja, wunderbar. Also auf jeden Fall nehme ich hier die 4. Dann bin ich ganz gespannt auf die mathematische Formel 7 und zieh durch. 2, 4 und 7.
2, 4 und 7. Okay, zieh durch. Also wenn wir jetzt mal auf so einer ganz, ganz stumpfen Ebene anschauen, bedingt dein Input irgendwie ein Stück weit auch den Output. Das heißt, wenn ich mir das Terminbuch angucke, kann ich relativ genau sagen, was dabei rauskommen wird, richtig? Bei mir gibt es so eine ganz bestimmte Sache. Ich versuche immer, Tage zu framen. Das ist eigentlich dann in diesem, was jetzt so abgedreht war, mit dem Chunken. Chunking bedeutet ja nichts anderes als Tätigkeiten gleicher Art hintereinander zu packen. Und das Gleiche kannst du dann einmal im Makro machen. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, Montag ist mein OP-Tag, Dienstag ist mein Meeting-Tag, Mittwoch ist mein Prep-Tag, Donnerstag ist mein Erstgespräche-Tag und Freitag ist mein Golf-Tag, was auch immer. Ja. Und du wirst wahrscheinlich mehr machen, als wenn du am Montag von 8 bis 10 Golf spielst, von 10 bis 11 eine OP machst, von 11 bis 12 Preps und so weiter. Weil du immer wieder diesen Mindset-Wechsel hast und häufig auch einen Setup-Wechsel, der mit im weitesten Sinne mit Opportunitätskosten einhergeht. So kann man das ja sagen. Dementsprechend versuche ich, meine Tage immer möglichst und selbst innerhalb der Tage auch noch zu chunken. Das heißt, ich versuche, wenn ich 4 OPs habe, diese 4 OPs nebeneinander zu legen, die Erstgespräche hintereinander zu legen. Und das bringt dann extrem viel in Bezug auf den Output. Input führt zu Output. Und wir hatten, wann habe ich das gepostet? Ist nicht so lange her, vor 5 Monaten oder so, 4 Monaten. Da haben wir an einem Tag mal 16 Stunden durchoperiert und haben da einen Honorarumsatz von 37.500 Euro gemacht, also ich alleine als Chirurg. Material rausgerechnet, als rausgerechnet, was nicht reines Honorar ist. Und da sieht man mal, wie mächtig das sein kann. Das ist natürlich kein Tag, den wir 50 Mal wiederholen können im Jahr. Definitiv nicht, weil da auch eine gewisse Logistik planerisch da reingepackt wird. Trotzdem ist das halt ziemlich beeindruckend. Hat mir damals nochmal gezeigt, vor einem halben Jahr, krass. Also wenn du die richtigen Dinge tust, und davon relativ viel, dann kommen da sehr, sehr outsized Returns raus. Wenn man sich überlegt, ein durchschnittlicher KZV-Durchschnittszahnarzt macht seine 500.000 im Jahr an Umsatz, macht dann 40.000 im Monat, macht 2.000 Euro Honorar am Tag. So, das heißt, das, was durchschnittlich erwirtschaftet wird, kann auch im Monat an einem Tag erwirtschaftet werden. Und das ist eine coole Message, weil viele denken immer, sie müssen extrem skalieren, Mitarbeiter einstellen, was riesengroßes aufplustern. Manchmal macht es erstmal Sinn zu gucken, was kann ich selber an Input leisten, um erstmal die Zahlen zu skalieren und nicht unbedingt alles drumherum. Und das gilt halt für alle Themen im Leben. Das gilt für Social Media, für Recruiting, für Führung. Und die meisten Leute fragen dann immer so, Stefan, warum ist dein YouTube-Kanal so erfolgreich? Irgendwie Glück, das ist ja easy mit 126.000 Abonnenten. Die meisten vergessen aber, dass wir 4.000 Beiträge auf Instagram gepostet haben oder 2.000 Videos auf YouTube. Das heißt, auch hier werden Outputs skaliert linear mit dem Input. Und die meisten unterschätzen einfach, wie viel einfach das Thema Input ist. Und meistens ist es so, dass es auch nicht linear skaliert, sondern sogar exponentiell, weil gerade im Bereich Social Media ist es so, dass du deine Audience ja nicht linear ausbaust, sondern es ist eher so ein exponentielles Ding. Oder man sieht dann hier, was ist der Output? Fast 100 Millionen Views auf YouTube und insgesamt 1,5 Millionen Wiedergabezeit in Stunden. Hätte ich nur ein Viertel der Videos, wären es wahrscheinlich nicht 100 Millionen, sondern nur 10. Und hätte ich ein Zehntel der Videos, wären es vielleicht nur 1 Million Aufrufe. So, und deswegen diese Bereitschaft, ein bisschen mehr zu machen als alle anderen, zieh durch, Schlagzahl, war zumindest für mich ein großer Gamechanger. Und ich kenne auch fast keinen erfolgreichen Unternehmer, dem nicht irgendwie extrem was geschenkt wurde, der es mit einer 30-Stunden-Woche geschafft hat.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist immer so die Downside dessen, was man sich in diesen Abkürzungen so vorstellt, dass es mit einer enorm minimierten Arbeitszeit irgendwie funktioniert. Und ich kenne da wirklich so gut wie gar keinen. Ich müsste wirklich überlegen, ob ich jemanden kenne. Was immer vergessen wird, ist, dass man selbst gute Kontakte, also wenn man sagt, der hat Vitamin B gehabt oder der hat den und den gekannt oder der hat mit dem und dem was gemacht und deswegen ist das so gut gelaufen. Selbst diese sind ein Zusammenspiel von Gelegenheiten und Begebenheiten, die du dir erarbeitest, weil du eben diese Kontakte suchst, weil du eben den Weg dorthin gehst und Kontakt aufnimmst, Beziehungen hältst und so weiter. Dass ich das selbst in der Kontaktebene nicht zustimmen würde, dass das klappt mit sehr geringem Arbeitseinsatz. Also 100% richtig, ja.
Du kriegst immer, worauf du dich fokussierst. Also bei Focus Goes Energy Flows, das ist auch wieder von Tony Robbins, Und Fokus bedeutet ja, wie lange gibst du dem intensive Aufmerksamkeit? Und Aufmerksamkeit ist entweder mein Gehirn arbeitet oder mein Körper arbeitet oder am besten beides. Das ist Fokus am Ende des Tages. Also und fokussiertes Arbeiten führt zu Verbesserung. Und das ist das. Der Unterschied zwischen einem Chirurgen, der 5.000 Implantate gesetzt hat und einem, der 15.000 Implantate gesetzt hat, der ist nicht so groß. Und dennoch ist das, was dich dann so ein bisschen unterscheidet. Bist du Top 100 oder bist du nicht so wahrnehmbar exzellent? Und im Top-End werden eben die Sachen häufig viel, viel stärker belohnt, ne? Weil du gehst ja nicht zum Zweitbesten, sondern du willst in deiner Wahrnehmung zum Besten. Und dieses Asset, Erfahrung, ist halt das Wichtigste beim Besserwerden. Also Talent, ja, gibt es, wird aber meines Erachtens häufig überschätzt. Es gibt sehr, sehr wenige Leute, die nur mit Talent exzellent geworden sind. Ich kenne aber einige, die nur mit harter Arbeit exzellent geworden sind.
Das stimmt. Guter Punkt. Da gibt es ja auch ein sehr gutes Buch, Matthew Syed, empfehle ich jedem zu lesen. Der Titel ist Was heißt schon Talent? Das ist eins der prägendsten Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe. Absolut lesenswert, Leseempfehlung. Da kann man sich mal von dem Mythos Talent mal einen sehr guten Überblick schaffen. Aber das nur am Rande. Stefan, wunderbar, finde ich klasse. Lass uns direkt zu Punkt 4 gehen.
Sehr gerne. Also Standardisierung und Setup ist kein großer Punkt, aber super wichtig. Ist jetzt ein bisschen provokativ, aber wer nachdenkt, verliert. Bedeutet eigentlich nichts anderes, als wenn du so standardisiert und so routiniert arbeitest, dass du nicht nachdenken musst, bist du automatisch super schnell. Ein gutes Beispiel ist die Army. Ja, da musst du die ganze Zeit deine Waffe zusammenbauen lernen, bis du es blind kannst. Ja, und das Gleiche können wir auch bei uns am Arbeitsplatz erreichen. Das heißt, wenn du immer das gleiche Setup hast, und das machen viele Ärzte auch schon intuitiv gar nicht schlecht, aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Das kannst du im Endeffekt auf dein ganzes Leben, aber vor allem auch auf dein Berufsleben skalieren. Das fängt im ganz kleinen Setup bei dir am Tray an. Welche Bohrer sind im Set? Sind die immer an der gleichen Stelle? Ist auf dem Tray mal alles gleich aufgebaut? Hast du überhaupt standardisierte Sets? Hast du immer die gleiche Assistenz? Hast du immer den gleichen Ablauf? Also ein bisschen so wie morgens Zähne putzen und dann aufstehen und irgendwie anziehen. Ne? Erst Jacke, dann Hose oder erst Socken, dann Hosen. Mach es immer gleich am besten, weil du dann erstens vorhersagbar bist. Also das heißt, Leute können sich auch besser auf dich einstellen. Und wenn Leute sich besser auf dich einstellen können, läuft es in der Regel smoother, als wenn du total unvorhersehbar bist und jedes Mal was anderes willst. Das kostet richtig Speed. Und dann geht das natürlich bis auf das gesamte Zimmer. Also ist das Zimmer standardisiert, bis auf alles rund um das Zimmer, also alle Abläufe. Also ist der Patientenaufnahmeprozess standardisiert. Im Endeffekt, jeder einzelne Prozess im Unternehmen kann beschrieben und standardisiert werden. Und je mehr das der Fall ist, umso eher werden neue Leute sich schneller eingewöhnen, umso schneller kann man die onboarden und umso größer ist in der Regel auch die Performance. Ja, und dann geht das bis auf Standortebene. Du kennst ja auch zum Beispiel, glaube ich, Aldent macht das auch so, dass sie ihre Standorte sehr stark standardisieren und deswegen konnten sie auch wahrscheinlich sehr stark wachsen. Ich bin da jetzt nicht so tief drin, aber ich denke, es wird auf jeden Fall eines der Erfolgsrezepte von denen sein. Ne? Und deswegen macht euch echt Gedanken über Standardisierung und euer Setup. Mit Setup meine ich, spart nicht an den Dingen, die ihr jeden Tag extrem oft benutzt. Also das heißt auch nicht, dass man unnötig Geld rausschmeißt, aber zum Beispiel meine OP-Leuchte ist jetzt einfach ein Beispiel dafür. Die kostet vielleicht das Dreifache wie eine normale Funzel von Carvo, die jetzt, sag ich mal, mit 30.000 Lux da leuchtet. Aber dafür sehe ich einfach bei der OP mega gut, bin nicht ermüdet, habe eine geile Lichtqualität, mir entgehen keine Nuancen. Das ist so ein Teil des Setups, an dem ich zum Beispiel nicht sparen würde. Gleiches gilt für Instrumente und rotierende Sachen, also die, mit denen du jeden Tag arbeitest. Dann würde ich lieber an Sachen sparen, die man entweder selten benutzt oder die peripher sind auf der Arbeit, weil hier sind die Opportunitätskosten, wenn du es nicht so toll High Quality hast, nicht so hoch. Genau, das ist der Punkt Standardisierung.
Ja, okay. Lass uns mal direkt in Thema 7 reingehen.
Genau. Also, wie kommt eigentlich Umsatz und Output zustande? Hier geht es einfach nur darum, um einfach wirklich ganz klar zu schauen, an welchen Hebeln kann ich überhaupt drehen als Unternehmer? Auf der Operations-Ebene, sage ich mal, im weitesten Sinne. Ne? Ich kann an der Geschwindigkeit drehen. Die Geschwindigkeit kann man jetzt in verschiedenen Sachen messen. Ne? Aber ich sag mal einfach Einheiten pro Stunde. Was auch immer das heißt. Füllungen pro Stunde, Implantate pro Stunde, Beratungsgespräche pro Stunde. Sicherlich gibt es verschiedene Einheiten. Ne? Also die Einheit ist bei uns nicht standardisiert, wie vielleicht in vielen anderen Unternehmen. Keine Ahnung, wenn du eine Fluggesellschaft hast, dann kannst du sehr gut standardisieren, wie viele Meilen du insgesamt fliegst. Ne? Aber Geschwindigkeit wird in Einheiten pro Stunde gemessen. Das ist auf der Input-Ebene. Auf der Output-Ebene ist es dann natürlich irgendwann Euro pro Stunde. Aber wir wollen ja wissen, was können wir überhaupt bewegen? Euro pro Stunde ist ein Output. Einheiten pro Stunde ist auch ein Output, aber auf der Input-Ebene. So, das kann ich dann auch nochmal ein bisschen runterbrechen. Eine Schlagzahl ist gleich Stunden mal Geschwindigkeit. Wie viele Schläge kann ich machen an einem Tag? 8 mal 16 Implantate pro Stunde. Nein, keine Ahnung. Ne? 8 Stunden mal 2 Implantate pro Stunde wäre dann 16 Stück. Und Schlagkraft ist mein Preis. Also was auch Schlagkraft immer bedeutet. Muss man immer gucken, in welchem Realm bin ich jetzt gerade. In der Implantologie ist die Schlagkraft, also der Preis natürlich höher. Dafür brauche ich vielleicht etwas länger dafür, um diese Einheit zu erbringen. Aber am Ende geht es ja wirklich darum, zu sagen, okay, Umsatz ist Schlagzahl mal Schlagkraft. Und das haben wir gerade einmal oben so ein bisschen rausgebrochen. Oder wenn man es jetzt anders definiert, Umsatz ist gleich Stunden mal Geschwindigkeit mal Preis. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil an den Stunden, das ist eine Entscheidung, wie lange arbeite ich. Das haben wir ja vorhin schon bei der Input-Ebene gesehen. Ich kann mich entscheiden, 8 Stunden zu machen, 12 Stunden zu machen oder 16 Stunden. Ist dann aber irgendwann auch Ende. Also ich sag mal so 70, 80 Stunden in der Woche kann man machen, wenn man will. Aber dann hört es dann irgendwann auf. Elon Musk schafft vielleicht auch noch 100. Aber dann ist halt Ende. Der Preis definiert sich sehr stark über Sachen wie Brand und über Umfeld und natürlich über die Nische und den Markt, in dem du bist. Ja, also das heißt, der Preis ist langfristig auch beeinflussbar. Aber das, was am meisten beeinflussbar ist für uns auf der Operations-Ebene, das ist in der Tat die Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit, die ist abhängig von 4 hauptsächlichen Dingen. Nämlich einmal der individuellen Performance des Arztes oder des Leistungserbringers. Also ist der grundsätzlich schnell oder ist der grundsätzlich langsam? Die Qualität steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber wenn wir jetzt wirklich mal auf der Output-Ebene sind, dann ist sie abhängig von den Prozessen. Also bekommt derjenige, der super gut ist, auch ein Champions-League-Team an die Seite gestellt oder eine Champions-League-Infrastruktur, sagen wir es mal so. Dann ist es abhängig von den Ressourcen. Also hat der 1,5 Zimmer, hat der 2 Zimmer, habe ich 1 Zimmer, habe ich eine Helferin, habe ich 2 Helferinnen, habe ich 5, habe ich 8. Ja, das bedingt natürlich sehr stark die Geschwindigkeit. Wobei man dann auch wieder gucken muss, wie viele Ressourcen verbraucht man, um diese Geschwindigkeit zu erreichen. Manchmal kann es besser sein, mit einem Viertel der Ressourcen x Euro zu machen, als mit dem Vierfachen der Ressourcen y, ist ja klar. Ne? Also dann sind wir wieder bei diesem Effizienzgedanken. Aber wir sind ja jetzt gerade bei roher Geschwindigkeit. Und dann natürlich von der Auslastung. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich die Hälfte der Zeit mit doppelter Geschwindigkeit arbeite, aber die zweite Hälfte der Zeit nichts zu tun habe, dann kann ich genauso gut auch die ganze Zeit mit einfacher Geschwindigkeit arbeiten. Es ist wirklich relativ profan, ne? Aber das muss ich mir als Unternehmer immer wieder super, super klar machen. Wo ist momentan das größte Potenzial für mich? Oder anders gesagt, wo ist momentan mein Engpass? Weil viele arbeiten an den falschen Engpässen. Also sie versuchen immer weiter ihre Performance zu steigern, sind überhaupt nicht ausgelastet. Ja, oder versuchen die Auslastung hochzubringen, aber das Problem ist der Preis. Also wenn die den Preis etwas senken würden, 10%, wäre die Auslastung vielleicht 40% höher und sie würden mehr Umsatz machen. Und deswegen muss man immer mit diesen Teilen der Gleichung arbeiten als Unternehmer im Operations-Bereich, um am Ende natürlich einen höheren Umsatz zu erzielen, beziehungsweise als Proxy natürlich einen höheren Gewinn. Und das ist so ein bisschen das, was ich versucht habe, mit dieser Folie damals zu zeigen, als ich den Vortrag gemacht habe, weil es einfach total profan ist, aber die meisten Leute es nicht so auf dem Schirm haben, weil es irgendwie im Daily Business untergeht und man immer so betriebsblind ist, habe ich das Gefühl.
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen. Unter meinebfs.de.
Kurze Frage unter uns. Wie viel Zeit verbringt ihr oder euer Team diese Woche mit QM-Dokumentation Onboarding? Laut aktuellen Studien sind es über 24 Stunden Bürokratie pro Woche in jeder durchschnittlichen Zahnarztpraxis. Jede Woche. Das ist ein halber Arbeitsplatz, der einfach verpufft. Ich sage das, weil wir bei Opti Health Consulting genau dieses Problem gelöst haben. Mit Magic. Zu finden unter medgic.io habt ihr ein digitales QM-System, das gemacht ist für Zahnarztpraxen. Gesetzliche Anforderungen automatisch erfüllt. Neue Mitarbeitende arbeiten sich überwiegend selbst ein mit Videos, Bildern, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und die integrierte KI beantwortet Praxisfragen in Echtzeit auf Basis eurer eigenen Prozesse. Kein Ordner, kein Chaos, kein Zeitverlust mehr. Ihr seid Zahnärzte, keine Bürokraten. Magic gibt euch eure Zeit zurück. Schaut jetzt rein, magic.io. Schlussendlich ist es ja nur eine Unterteilung. Wenn du sagst, mehr Tempo, mehr Tempo, mehr Tempo, ich mach's mir jetzt mal super hemdsärmelig, dann bedeutet es nicht nur fingerfertig schneller zu sein, sondern es bedeutet, da kommt auch das, was du vorher gesagt hast, die Standardisierung, ne, also die Prozesse zugute. Du musst alles ohne einen Gedanken, es muss chip, 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 muss durchlaufen, vordefiniert sein. Dann muss das Team es auch können. Ja, also letztendlich ist es eigentlich die Zusammenfassung, so würde ich es jetzt mal sehen, aller Dinge, die da vorgekommen sind. Eine saubere Terminplanung, saubere Prozesse, eine saubere Teamauswahl und dann die Sachen, die wir jetzt nicht dabei hatten, waren ja sowas wie Kommunikation und all sowas. Da kannst du ja auch keine Märchen erzählen.
Das ist für mich bei Prozessen dabei, ne?
Genau.
Also unter jedem Bucket kannst du 100 Sachen schreiben.
Ja, 100%.
Und dann arbeitest du an den zwei wichtigsten.
Ja. So, und jetzt kommen Business, unternehmerische Habits. Stefan, und auch da möchte ich mir sehr gerne wieder bei dir drei Sachen aussuchen. So 8 möchte ich auf jeden Fall haben. Das finde ich mal super spannend. Hire und Promote finde ich auch nochmal gut, wie du das da angehst, obwohl wir das, glaube ich, in Teilbereichen auch schon hatten. Und Opportunities, also 3, 6 und 8.
Okay, gut, ich teile nochmal. Kannst du sehen?
Mhm. Ein Königreich ist nur so stark wie die Leute, die darin wohnen.
Und deswegen ist der Bewerbungsprozess auch einer der wichtigsten im ganzen Unternehmen, weil das bedingt quasi, wen du in dein Königreich lässt. Und dennoch ist es einer der häufig am wenigsten stringenten und ausgearbeiteten Prozesse in vielen Zahnarztpraxen. Also es wird besser, also gerade da, wo wir auch arbeiten mit den Praxen über das Employer Branding und Recruiting. Aber bei uns ist es wirklich ein mehrstufiger Prozess. Kann ich gerne einmal zeigen, wie wir das so machen bei uns, wenn wir neue Leute bei uns reinholen. Mittlerweile ist das sogar noch ein Ticken diffiziler als das, was wir hier sehen. Aber ich glaube, für die allermeisten ist das, was hier steht, ein guter Prozess. Und zwar machen wir es natürlich erstmal bei der Bewerbung so einfach, wie es geht. Also Bewerbungseingang über einen Perspective Funnel zum Beispiel. Das ist einer der Tools, die man nutzen kann. Also erstmal sehen die meistens ein Online-Asset. Entweder eine Ad oder irgendetwas von uns organisch. Und dann gibt es einen Link, ne? Bewirb dich jetzt innerhalb von 30 Sekunden, 60 Sekunden. Also dieses Ganze ist ja eigentlich durchgespielt, aber es ist trotzdem immer noch der Goldstandard, dass du jetzt sagst, okay, wir wollen natürlich jetzt von dir keine schriftliche Bewerbung, die Zeiten sind halt vorbei. Also wer jetzt noch sagt, hey, reich mal eine Mappe rein, der muss damit rechnen, dass der Leadflow um 80-90% runtergeht und man hauptsächlich Boomer als Bewerber kriegt und vielleicht noch Gen Xler, aber dann wird man wenig Leute kriegen, die jetzt, sag ich mal, der berüchtigten Gen Z angehören. Und das sind nun mal die meisten ZFAs. So, dann beginnt aber eigentlich erst das Game. Also wenn wir eine gute Seite haben, wir haben eine coole Talentseite auch, wo man sich nochmal weiter die offenen Stellen angucken kann, wo man ein bisschen was über das Team erfahren kann, würde jetzt den Rahmen sprengen, das zu zeigen. Aber hier muss deutlich mehr reinlaufen, als das die meisten machen. Die meisten haben nur eine Patientenwebseite, haben vielleicht irgendwie so, wir suchen, aber dass die Kultur der Praxis da gezeigt wird, dass auch mal sich das Team vorstellt, das ist so das Level, auf das es eigentlich kommen muss, wenn man in der heutigen Zeit im Fachkräftemangel substanziell Bewerbungen halt generieren will. Und da muss man auch auf den Socials noch zeigen, wer man ist. Wenn dann Bewerbungen kommen, ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass man sich innerhalb von 24 Stunden meldet. Das ist bei uns Maximum. Also wir versuchen uns eigentlich immer intraday zu melden, innerhalb von wenigen Stunden. Und dort ein kurzes, also zumindest mal erstmal einen ersten Kontakt herzustellen, entweder per E-Mail oder als kurzes Telefonat, um da einen ersten Filter in den Prozess zu bekommen. Also ein sogenanntes Vorqualifizierungsgespräch. Hier filtern wir schon relativ deutlich raus. Also wir hatten im letzten Jahr, glaube ich, 1200 Bewerbungen insgesamt für alle Stellen, die wir offen hatten. Bei diesem 2- bis 5-minütigen Qualifizierungsgespräch, wenn die Bewerbung übrigens nicht schon schriftlich komplett abgelehnt wird. Das gibt es natürlich auch. Also es gibt einen ersten Filter, ist schon gar nicht interessant, gibt es auch. Da fliegen schon, auch würde ich sagen, vielleicht 50% raus. Dann fliegen ganz grob nochmal 50-60% bei diesem 2- bis 5-minütigen Vorqualifizierungsgespräch raus. Und die dann kommen, in die investiert man dann auch Zeit. Das heißt, hier wird ein Gespräch 45 bis 60 Minuten gemacht, häufig dann, wenn es geht, vor Ort. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und da verlangen wir dann auch Unterlagen, weil dann ist ein bisschen was von denen auch an Arbeit reingeflossen in diesen Prozess. Und dann kann man auch so langsam sagen, okay, jetzt brauchen wir mal zumindest mal ein paar Basic-Unterlagen. Also wir brauchen jetzt auch keine ultra krassen Lebensläufe, aber zumindest mal so gucken, wo waren die letzten Arbeitgeber, wie lange war derjenige wo. Wenn er jetzt innerhalb von 3 Jahren 12 Arbeitgeber hatte, ist das natürlich schlechter, als wenn derjenige jetzt seit 8 Jahren in einer Praxis war und dort happy war und jetzt einfach nur wechseln will, weil er sich weiterentwickeln will. Dann gibt es ein strukturiertes Bewerbungsgespräch mit Unterlagen. Und falls es dann immer noch passt, dann machen wir immer ein Probearbeiten. Mindestens einen Tag. Bei Führungskräften auch gerne sogar mal 2 Tage, Und es gibt bei Führungskräften auch nochmal ein weiteres Bewerbungsgespräch, weil dieses erste Bewerbungsgespräch führt in der Regel auch die direkte Führungskraft, die später den Bewerber in ihrem Team haben wird. Also meistens die Teamleitung oder falls es Marketing ist, eben die Marketingleitung. Und dann kommt bei Führungskräften, potenziellen Führungskräften, kommt immer nochmal jemand von der Führungskräfte-Ebene. Also entweder ich oder Alex, das sind ja die einzigen, die im C-Level momentan sind, dazu. Und machen nochmal so ein Potential-Fit, weil uns das sehr wichtig ist, dass wir gerade bei Führungskräften, das sind ja Multiplikatoren im Unternehmen. So, dann gibt es ein Probearbeiten, am besten mit einem persönlichen Mentor und einem Nachgespräch nach dem Probetag. Und dann ganz, ganz wichtig, wenn beiderseitiges Interesse besteht, sind wir mittlerweile sehr, sehr schnell. Also eine Woche ist schon zu viel mittlerweile, finde ich. Also es war vor 2 Jahren die Folie, glaube ich. Mittlerweile 1-2 Tage haben wir meistens eine Entscheidung von unserer Seite aus und versuchen dann auch mit dem Bewerber möglichst schnell auch eine Entscheidung herbeizuführen. Wichtig ist, dass man sich ein Teamfeedback einholt. Also das Team entscheidet eigentlich, außer bei Führungskräften, ob derjenige eingestellt wird, beziehungsweise hat zumindest ein Vetorecht. Weil wenn man jemanden reinholt, der nicht ins Team passt, ist Stress vorprogrammiert und dann kann man eigentlich genauso gut auch ja schon mal das Geld verbrennen, was man für das Recruiting im nächsten Mal dann ausgeben muss. Ja, und dann geht's halt ins Onboarding. Und das ist halt extrem wichtig, dass es einen strukturierten Prozess auch gibt, dass nach dem Hiring eigentlich das Onboarding direkt beginnt. Also bevor derjenige schon anfängt, schon Unterlagen, die wichtigsten Sachen, dass derjenige am ersten Tag nicht dasteht und wie verloren da ist. Also das ist auch noch ganz, ganz wichtig, ne? So, und falls wir gerade nicht suchen und kriegen Bewerber, die laden wir natürlich trotzdem alle ein, wenn die High Potentials sind, um sie dann eventuell später halt reinzunehmen. Naja, dann wenn man dann eben schaut, was ist mit den Leuten, die man hat, ne? Also das ist ja jetzt der Hiring-Prozess. Welche Leute befördere ich denn nicht und welche Leute befördere ich in meinem eigenen Team? Und deswegen, das Königreich ist nur so stark wie die Leute, die man reinlässt. Und ein Königreich ist auch nur so stark wie die Leute, die man an die Spitze lässt, weil die natürlich mehr Einfluss bekommen und als Multiplikatoren gelten. Und bei uns gilt es immer, es geht nicht um die Betriebszugehörigkeit, es geht nicht um den Umsatz, es geht nicht um Beliebtheit, sondern es geht eigentlich nur um eine Sache. Und das ist der innere Standard. Also den inneren Standard, den derjenige in Bezug auf seine Arbeitsstätte hat, ist maßgeblich für die Beförderung in Kombination natürlich mit dem Core-Value-Fit. Also das fehlt hier, ne? Also innerer Standard bedeutet, ist derjenige, der am ehesten sich bewegt, wenn irgendetwas schlechter ist als das, was man vereinbart hat. Also der es nicht akzeptieren kann, dass etwas nicht läuft, ist in der Regel, wenn er menschlich passt, derjenige, der mehr Verantwortung bekommen sollte. Weil nichts anderes ist eine Beförderung. Eine Beförderung bedeutet eigentlich nichts anderes, als mehr Verantwortung zu bekommen, plus häufig auch Personalverantwortung neben dem fachlichen Bereich. Also man kann jemanden fachlich befördern, dass jemand fachlich mehr Verantwortung bekommt, ist meistens unkritischer, weil wir das häufig besser beurteilen können. Das Kritische ist es, ist derjenige auch fachlich, menschlich geeignet, also ist er als Führungskraft geeignet, um andere Menschen in ihr Potenzial zu führen. Das ist die Frage, die viele Praxen häufig falsch beantworten bei den Beförderungen. Deswegen war es mir wichtig, das da reinzuschreiben. Und ein gutes Beispiel ist halt unsere Michelle, die kennst du, glaube ich, auch, Christian, die sich über die Jahre hinweg von der Stuhlassistenz hin zum Empfang, hin zur Empfangsleitung bis hin zur Personalchefin erst im Implantatzentrum Herne und dann später bei Denta One entwickelt hat. Und das ist schon ein cooler Weg gewesen, weil immer sie an dem Ort, wo sie schon war, zu gut war. Also es ist nicht so, dass wir sie befördert haben, weil es keine bessere gab, sondern weil sie eigentlich den Job schon gemacht hat, in den sie befördert werden sollte, dann aber nur offiziell. Nicht in jedem kleinen Bereich, aber im Großen und Ganzen. Und das ist immer gut, wenn du Leute hast, die anfangen, Verantwortung zu übernehmen, bevor sie eigentlich den Titel haben, weil dann ist es super einfach, die zu befördern und denen den Titel einfach zu geben, weil sie den Job eh schon machen. Das ist ein bisschen mein Take auf das Thema Hire and Promote Better.
Okay, wunderbar, Stefan. Den letzten Punkt habe ich mitbekommen. Natürlich, diese Aufstiegsgeschichte, insbesondere bei dir mit der Michelle, die kenne ich und die gibt es dann auch wieder. Aber vielen Dank für die Darstellung des Auswahlverfahrens, wer ins Königreich kommt. In Anbetracht der Tonthematik, weil ich, wie gesagt, nicht alles höre, was du sagst, aber wir haben es ja alles auf Band, würde ich dich bitten, geh mal direkt in den letzten und achten Punkt rein und mach da am besten so ein kleines Referat draus, denn ich kann darauf nicht antworten. Das wäre klasse.
So, ich glaube, wir haben zwar schon mal ein bisschen drüber geredet, über das Thema Data in Dentistry, ne? Für uns war es wirklich da, ja, in den letzten Jahren eine Riesenreise. Und wir haben ja damals angefangen, ja, mit den ganzen Ordnern, die wir händisch aufgebaut haben, um Sachen auszuwerten. Neupatientenstatistiken. Ich habe noch 8 Ordner bei mir im Büro, wo wir einfach wirklich dann den Patienten Zettel in die Hand gegeben haben. Hey, wo kommen Sie her? Wie haben Sie uns gefunden? Dann haben wir das irgendwann über Tools digitalisiert. Dann haben wir irgendwann angefangen, uns die BWAs ein bisschen genauer anzugucken. Ne? Früher mal einmal im Jahr, dann irgendwann später guckst du da mal einmal im Quartal drauf, dann einmal im Monat, dann haben wir Solvi bekommen, dann haben wir Rosemetrics eingeführt, dann haben wir Personio eingeführt, dann irgendwie die Marketing-Analytics versucht zusammenzuziehen in selbstgebauten Dashboards. Dann haben wir SurveyMonkey eingeführt für Customer Success. Dann haben wir eine Recruiting-Suite reingenommen, wo wir die Recruiting-Leads reingepackt haben. Also wir hatten am Ende 20 verschiedene Tools. Du weißt ja, dass wir seit ungefähr ein Vierteljahren an einer eigenen Suite arbeiten, nennt sich DentaVision 360. Und da sind wir jetzt so weit, dass wir in der Open Beta sind. Also wir haben 2 weitere Praxen, die wir gerade onboarden in dieses System. Und für jeden, der eine Praxis wirklich skalieren will, also jetzt nicht sagt, okay, ich will einfach nur mich selber optimieren, das kriegst du so hin. Also selbst dann sind Daten echt nicht schlecht. Aber wenn du plötzlich 10, 15 Ärzte hast, die du führen musst, brauchst du einen Überblick darüber, was sind die wichtigsten KPIs. So meistens reichen 3 bis 5, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und das haben wir jetzt fürs gesamte Unternehmen standardisiert. Hier sehen wir den Blick auf das Ärzte-Teamleiter-Dashboard. Man sieht eigentlich nur 5, 6 KPIs. Man sieht das Honorar pro Stunde, das Honorar pro Stunde inklusive Leerlauf. Also links steht das, wenn man den Leerlauf nicht berücksichtigt, also wenn behandelt wird, was macht der Arzt pro Stunde, dann über die gesamte angebotene Behandlungszeit hinweg, seine HKP-Umsetzungsquote, was ein Sales-Indikator bzw. Aufklärungsindikator ist, die durchschnittliche Wartezeit, die therapeutische Effizienz, also wie gut nutzt er seine Behandlungszeit aus oder hat der ja nach einer halben Stunde, wenn er eine Stunde bestellt hat, sitzt schon im Büro, und der Net Promoter Score, also die Zufriedenheit mit dem Patienten bzw. hier die Behandlerzufriedenheit. Und daran kannst du super easy so eine Abteilung steuern, ne, weil du eigentlich sagen musst, okay, was wird erwartet? Und es heißt nicht, dass hier überall mit einem Zielsatz drüber gebügelt wird, sondern jeder kriegt seine individuellen Zielsätze. Das kann man ja einmal im Jahr festlegen, auch bei der HKP-Quote. Und dann schaut man sich das jedes Quartal, oder wir machen mittlerweile sogar monatliche Performance-Gespräche mit den Ärzten, an und guckt, wo gibt es einen Hebel. Ja, und wenn alles grün ist, kann man ja trotzdem versuchen, was zu verbessern. Aber dann weiß man zumindest, man ist auf einem guten Weg. Und wenn gewisse Sachen rot sind, und aus Erfahrung sind nur die Sachen rot, die zu Problemen führen, sieht man hier zum Beispiel, ist eine 13,4, das ist bei einem Chirurgen. Ja, da würde man sagen, okay, ist logisch, dass der nicht viele HKPs umsetzt, weil der überweist den ZE immer an seine Kollegen. Der setzt halt maximal die Implantat-HKPs um. Da ist es dann okay. Aber zum Beispiel bei einer gleichen Gruppe, reiner Zahnarzt, da ist es halt ein Unterschied, ob du 28% HKP-Umsetzungsquote hast oder 44%. So, das ist ganz spannend. Und die Grundlage hierfür, und ich weiß nicht, ob wir das schon mal in diesem Format so ausführlich gesprochen haben, ist die OJR. Doch, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Für die, die es zum ersten Mal hören, das bedeutet, ihr müsst euch eigentlich einmal überlegen, was sind denn die wirklichen Job-Results einer Rolle? Also was ist der Output einer Rolle? Und dann zu überlegen, wie man das misst. Und da muss man schauen, dass man das auch wirklich misst. Und es muss auch relativ einfach zu messen sein, weil wenn es ein Pain in the ass ist, die Zahl zu messen, dann wirst du es nicht tun, weil du hast wahrscheinlich selbst in der kleinen Praxis mindestens 7, 8 Rollen, in der großen Praxis vielleicht 20, vielleicht sogar 25 Rollen. Ja, da gibt's vom Marketingleiter über die Customer Success Beauftragte bis hin zur Steri-Fachkraft einfach deutlich mehr Rollen als in einer Praxis, wo es die Stuhlassistenz, den Zahnarzt, die Prophylaxekraft, den Empfang und die Abrechnung gibt. Also das sind so die 5 Minimalrollen. Aber dann, je größer du wirst, umso mehr gibt's. Also macht es Sinn, möglichst einfache Sachen zu nehmen, die man auch gut messen kann. Und selbst dann ist es nicht so einfach. Und das führt dann dazu, dass man eigentlich schauen sollte, dass man auf jeder Ebene des Unternehmens, ne, auch wenn es jetzt nicht in jedem Unternehmen diese 4 Ebenen gibt, in einigen gibt es halt nur die Fachkraft und nur den CEO, und dann fallen diese Zwischenebenen, die man in der Skalierung halt braucht, weg, dass man wirklich das sieht, was man sehen muss, um wegzukommen von diesem Bauchgefühl, irgendwie läuft es nicht so richtig. Das ist ja am Ende des Tages Strategie. Strategie bedeutet, limitierte Ressourcen gegenüber unlimitierten Möglichkeiten anzuwenden. Und wenn ich da 5 Züge in die Zukunft sehen kann, auf dem Schachfeld, dann mache ich wahrscheinlich bessere Züge, als wenn ich einfach nur Zug nach Zug mache oder vielleicht gewisse Figuren auf dem Schachfeld gar nicht sehe. Ja, weil ich einfach da gar nicht hingucken kann, weil da eine Wand davor ist. Dann ist das eher so wie Schiffe versenken spielen. Von daher ist so mein Aufruf an alle, die wirklich im Business skalieren wollen, sich mit den Zahlen zu beschäftigen, weil das immer noch extrem unterrepräsentiert ist in unserer Branche. Also es ist immer noch so eine Bauchgefühlbranche, weil wir aus dieser ganz kleinen Einzelbehandlerpraxis, ich habe alles unter Kontrolle und sehe alles mit meiner eigenen Augenwelt kommen. Aber jeder, der mindestens 2, 3 angestellte Zahnärzte hat, weiß, welche Probleme kommen, ja, wenn man plötzlich nicht mehr sieht, was die da machen. Das ist so ein bisschen dieser Punkt 8.
Wunderbar. Also OJR hatten wir auch schon und trifft bessere Entscheidungen. Das trifft da auch super zu. Ich wusste nicht, dass du dieses sehr intensive Data-Driven hinter hast. Auch das kann ich abschließend nur einmal noch mehr unterstreichen. Ihr macht euch keinen Plan, wie sehr die Entscheidung final anders fallen, wenn ihr Überblick über alle Zahlen habt. Das habe ich immer wieder in der Tätigkeit als Berater, aber auch selber bei mir im Unternehmen feststellen können. Das Bauchgefühl ist super trügerisch. Ja, ganz oft werden da Sachen, die du vielleicht auch sehr gerne hättest, ja, oder die du sehr gerne magst oder die du sehr gerne auch unternehmerisch tust, die werden in dem, ja, ich sag mal so, im Belohnungssystem des Körpers natürlich sehr, sehr positiv bei dir ausgespielt. Und die haben manchmal, vielleicht auch überwiegend, aber mit hundertprozentiger Sicherheit nicht immer damit zu tun, was das Beste für dein Unternehmen oder für deine Praxis ist. Da habe ich in den letzten Jahren so hohe Versäumnisse festgestellt, beispielsweise in dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Es kümmert sich keiner drum, wie viele Waren ablaufen, ne? Also keiner jedenfalls in einem professionellen Prozess. Bis dann mal die Zahl rauskam, dass 18% aller eingekauften Waren von Zahnärzten das Mindesthaltbarkeitsdatum übersteigen. Das sind ein Fünftel, wo ich denke, okay, mal eben 2% mehr Nettorendite, nur wenn du den Prozess im Griff hast. Wer kommt vom Bauchgefühl darauf, dass da mal eben richtig, richtig Geld schlummert? Wer kommt drauf? Über so ein langweiliges Thema. Aber da kommst du halt nur drauf, wenn du dir die Zahlen mal genau anschaust. Und Stefan, ich würde einfach sagen, für heute, wir haben eine absolute Punktlandung gemacht und ich würde sagen, damit können wir eigentlich 6 Pfeiler von High Performance abschließen, ne?
Ja, also eine Sache würde ich gerne noch dazu sagen, weil du sagtest so Sachen wie Mindesthaltbarkeitsdatum. Mir wird aber häufig so eine Frage gestellt, wie soll ich einen angestellten Zahnarzt anstellen? Und das sind so Fragen, die beantwortest du mit genau solchen Zahlen, ne? Wenn du deine Auslastung in die Zukunft siehst, wenn du die Auslastung von dir siehst, von deinen angestellten Zahnärzten, die du noch hast, wie viele Wochen sind die ausgelastet, wie viele neue Patienten pro Monat hast du, wie ist die Anfangskurve deiner angestellten Zahnärzte, wie ist deine Liquidität dagegen, dann beantwortet sich die Frage halt von selber. Das ist die Frage stellt man ja nur deshalb, weil man keine Ahnung hat. Im Endeffekt sagen die Zahlen mir, ob ich jemanden einstellen muss. Das entscheide ich doch nicht selber. Also ich entscheide es, aber am Ende des Tages ist es am besten, wenn die Zahlen eigentlich schon dir sagen, was du tun musst. Und das Exekuten ist dann das Schwere daran. Ja, das Exekuten ist ja schon schwer genug, neuen Zahnarzt überhaupt zu finden.
Ja, das stimmt.
Ja, aber wenn du zumindest dich nicht mehr mit dieser Entscheidung, also wenn Strategy einfacher wird, ist das cool, weil mehr Energie in die Execution fließen kann. Die Execution ist am Ende des Tages das, was übrig bleibt. Denn wenn wir mal 5 Jahre weiterdenken, so als Closing jetzt, wenn wir 5 Jahre weiterdenken und es gibt ein paar Praxen, die haben alle Daten und eine KI läuft darüber und die KI sagt dir dann, jetzt musst du einstellen. Was bleibt dann? Dann bleibt das Exekutieren dieser Anweisung in Perfektion als Differenziator zwischen einem Game, wo alle Informationen auf dem Tisch liegen.
Sehr wahr.
Alright, dann hoffe ich, dass in der Aufzeichnung alles drin ist. Ich hoffe es wirklich. Ich glaube ja, also es hat die ganze Zeit aufgezeichnet. Von daher müsste die Folge eigentlich smooth sein. Es tut mir leid für alle, die live dabei waren. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, was heute mit dem Internet los ist. Es hat bis jetzt eigentlich im letzten Mal immer geklappt, ne? Ich habe nichts anderes gemacht.
War immer super, war immer perfekt. Insofern, Stefan, vielen Dank für deinen Input. Heute mal in einem fast Monolog, technisch bedingt. Aber ich hoffe, euch und Ihnen hat diese Folge ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören und sehen uns zur nächsten Episode. Und bis dahin viel Spaß von Stefan und Christian. Ciao, ciao.
Ciao.